Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin zusammen und schönen guten Tag. Mein Name ist Andy Scholz und ich begrüße euch zu Episode Nummer 160 von meinem Podcast Fotografie neu denken. Also ich muss sagen, das macht immer wieder Spaß, da reinzuhören. Und es ist ein echtes Fund Fotografiegeschichte, wie ich finde, dass wir hier gemeinsam schreiben. Danke an alle Beteiligten. Und das genau ist der wunderbare Übergang, den ich gesucht habe zu einem Mann, der für mich und meinen Podcast hier tatsächlich eine besondere Rolle spielt. Denn er war der Erste, der am 26. Juni 2020 mit mir hier online gegangen ist und mir das Vertrauen schenkte, mit mir zu sprechen und sich auf meine Fragen einzulassen. Ihr habt es vielleicht schon gelesen oder geraten, die Rede ist von Dr. Stefan Gronert. In Episode 001 war er mein erster Gast und in Episode 51 noch einmal. Und heute hier zum dritten Mal ist er dabei beim Symposium Talk anlässlich des Internationalen Festivals Fotografischer Bilder in Regensburg. Danke dir recht herzlich, lieber Stefan. Er ist unserer Einladung gefolgt und hat zugesagt, einen Vortrag auf unserem Symposium zu halten, das vom 23. bis 25. November 2023 in Regensburg in der Städtischen Galerie im Leeren Beutel stattgefunden hat. Auch da noch einmal ein großer Dank an alle Beteiligten. Ja, und kurz noch Werbung in eigener Sache. Zum einen erscheint demnächst mit Stefan Gronert, Roland Meyer und mir ein Rückblick zum Festival in dem Rundbrief Fotografie. Näheres dazu kurz bevor er Anfang Juni erscheint. Und das zweite am 15. April 2024 ist das Online-Formular für den Wettbewerb um den Deutschen Fotobuchpreis online gegangen. Da sind wir sehr stolz drauf. Das hat auch wieder ein bisschen gedauert, weil wir hier und da nochmal an ein paar Stellschrauben drehen mussten. Wer seine Bücher also einreichen möchte, der geht einfach auf unsere Webseite www.deutscherfotobuchpreis.de und dann auf Teilnahme. Der Rest ist hoffentlich selbsterklärend. Und wenn nicht, dann einfach eine Mail an uns schreiben. Die Titel dürfen übrigens zwischen dem 15. Juni 2023 und dem 14. Juni 2024 erschienen sein. Wir freuen uns auf eure Einreichungen. Ja, und kommen wir heute zum heutigen Thema. Heute präsentiere ich euch nämlich einen weiteren Referenten vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder. Nach Rolf Sachse in Episode 148, nach Sabine Meyer und Boris Eldagsen in Episode 153, nach Simone Klein, Björn Siebert und Michael Reisch in Episode 155 wird heute Stefan Gronert zu Wort kommen. Beziehungsweise ich werde mich hier auf die anschließende Diskussion konzentrieren. Denn ich möchte hier im Podcast nicht einfach nur den Vortrag abspielen, sondern vor allem auf die anschließende Diskussion eingehen. Denn das macht ja unser Festival- und Symposiumformat so besonders, dass wir gemeinsam mit unserem Publikum und den Referentinnen ins Gespräch kommen. Und noch einen Vorteil hat das Ganze, es kommt nämlich überwiegend ohne Bilder aus. Die kompletten 30-minütigen Vorträge, von Sabine Meyer, Boris Eldagsen, von Simone Klein, Björn Siebert, Michael Reisch, Roland Meyer, Claudia Rohauer und Stefan Gronert gibt es als Video demnächst bei uns auf der Festivalseite zu sehen und zu hören. Ja, kurz zu Stefan Gronert. Stefan Gronert wurde 1964 geboren. Er studierte Kunstgeschichte, Pädagogik, Germanistik und Philosophie an der Ruhr-Universität in Bochum und wurde dort 1993 promoviert. Im gleichen Jahr begann er als Volontär am Kunstmuseum in Bonn zu arbeiten und seit 1996 leitete er dort die grafische Sammlung, die auch einen umfangreichen fotografischen Bestand umfasst. Von 2009 bis 2016 war Gronert zudem Kurator für Gegenwartskunst am Kunstmuseum in Bonn. Seit 2016 ist er als Kurator für Fotografie und Medienkunst am Sprengel-Museum in Hannover tätig und seit 2017 initiierte er einen von der Stiftung Niedersachsen finanzierten Fototheorieblock. Ja, und in dem Blog ist er durchaus immer mal wieder provokant unterwegs, wenn man so will. Also, da geht es dann auch mal zur Sache. Aber hören wir mal rein in das anschließende Gespräch mit dem Publikum. Und das komplette Video von dem Vortrag könnt ihr, wie gesagt, demnächst auf unserer Festival-Webseite sehen unter www.festival-fotografischer-bilder.de. Zunächst hören wir aber noch ganz kurz den Schluss seines Vortrages, den er am 25.11. gehalten hat. Denn, das habe ich ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, er ist immer wieder durchaus provokant in seinen Aussagen. Warum, hört ihr jetzt.
Also ich möchte klarstellen, der Begriff der Fotografie hat sich im Zuge seiner technischen Entwicklung erheblich gewandelt. Es ist nicht hilfreich, an seinen alten Konturen festzuhalten. In diesem Sinne kann ich die in meinem Vortragstitel selbstgestellte Frage Technik als Problem mit einem schlichten Nein beantworten. Nicht die Technik ist das Problem, sondern nur der Konservatismus einer allzu eng begrenzten Definition von Fotografie. Danke.
Okay. Möchte jemand? Hier, sofort.
Ich möchte mal vielen Dank für den Vortrag und Ihre Ideen. Wenn ich Sie richtig verstehe, oder könnte man es so sagen, dass ich zugespitzt sagen kann, Sie würden nicht dafür plädieren, dass neue Begriffe eingeführt werden, die über die Fotografie hinausgehen. Ist das verständlich als Frage?
Wo eingeführt werden?
Im Diskurs halt. Also,
im Diskurs der Kunst? Mich interessiert Fotografie nur unter dem Horizont der Kunst. Ja, alles andere interessiert mich.
Ja, im Diskurs der Kunst. Von mir aus, also von mir aus auch gerne in anderen Diskursen. In der Kunst. Ich wollte nur noch mal zusammenfassen, ob ich es richtig verstehe, dass Sie sagen, wir bleiben bei dem Begriff der Fotografie, zum Beispiel auch bezogen auf KI-generierte Bilder, oder gehen wir dahin und denken darüber nach, ist, was mehr meine Meinung wäre, ist seit ungefähr 20 Jahren fällig, den Begriff der Fotografie zu erweitern und ihm einen anderen Namen zu geben, fotografiebasierte Kunst, sage ich jetzt mal, algorithmische Fotografie, synthetische Bilder und so weiter. Das wäre nur meine konkrete Frage.
Ja, also in algorithmische Fotografie taucht der Begriff der Fotografie ja auch wieder auf. Also ich würde mich gar nicht an den Fotografiebegriff hängen wollen, nur sagen wir unter praktischen Gesichtspunkten nutzt es auch nichts in der Diskussion, wenn ich jetzt 10 neue Begriffe generiere, wie Promptografie oder dergleichen, die mehr wiederum unter der Perspektive des Marketings zu berücksichtigen sind. Es sind einfach sehr viele Phänomene, auch ein Stockwerk tiefer, die ich trotzdem, auch wenn man sie nochmal neu beschreiben würde, ich würde dann die Beschreibung auf einer Technikebene lassen. Also ich beschreibe ja Bilder aus einer Institution kommt nach dem Modell Autorin, Titel, ja, Technik und dann vielleicht auch noch Größe und Besitzer. Da würde ich es eben auf der Technikebene rubrizieren, diesen neuen Begriff. Und diese Begriffe sind mit Sicherheit notwendig, auch um für die Breite des Publikums verständlich zu bleiben, was da überhaupt ist. Also es sind ja keine Silber-Gelatine-Abzüge da unten zu sehen. Und auch C-Prinz ist ja auch ein auslaufendes Modell, das ist auch uns allen klar. Ich würde aber trotzdem an einem erweiterten Begriff von Fotografie noch festhalten, solange es stille, unbewegliche Bilder sind. Ansonsten könnte ich auch mit Begriffen wie Video leben und mir ist es ehrlich gesagt letztendlich egal. Das ist eine Frage, wie sich das in der Praxis durchsetzt. Und ob dann bestimmte Phänomene wirklich im Kunstdiskurs auch als relevant erscheinen. Aber ich würde so klassische Begriffe wie Fotografie, Malerei, Skulptur nicht unbedingt ersetzen wollen. Da würde ich mir keinen Gewinn durch versprechen.
Ja, Boris Eldaksen hatte ja auch irgendwie gesagt, dass er irgendwie Fotografie dann nur kamerabasiert irgendwie verstehen würde, dass er den Begriff darauf reduzieren will. Weil ich meine, da wird man ja einen großen Teil der ganzen Fotogeschichte irgendwie weglassen. Ja. Die generative Fotografie von Gottfried Jäger irgendwie. Dann müsste man irgendwie von der Ausstellung 100 Jahre GDL, DFA, die ich in den Deichtoren gemacht habe, ein Viertel der Arbeiten abhängen, wenn man sagen würde, das ist irgendwie keine Fotografie. Also da würde ich das völlig bestätigen, dass es eben ein Teil der Verwendung ist. Es ist irgendwie eine Technik innerhalb dessen. Aber warum er das irgendwie dann irgendwie aus dem Fotografiediskurs rausnehmen will, kann ich auch nicht ganz irgendwie nachvollziehen.
Das kann ich schon nachvollziehen. Also, aber es ist eben das, was Lars, glaube ich, gestern mit dem Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie eingeführt hat, in anderem Zusammenhang. Und das beweist ja auch sein Symposium jetzt aktuell in Augsburg. Diese Ökonomie beherrscht er brillant. Er steht auf der Klaviatur der Medien zu spielen. Das meine ich jetzt gar nicht bösartig, sondern diese Diskussion, die er damit eröffnet hat, die dann ja Auswüchse erlebt hat, ja, da kann man schmunzeln drüber, aber die ist ja durchaus von Bedeutung. Und vor 2-3 Tagen ist ja vom Deutschen Fotorat auch nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig aus aktuellem Anlass der Hinweis auf KI-basierte Fotografie im Kontext dann des Fotojournalismus auch ist. Das würde ich auch gar nicht runterwürdigen wollen. Aber ich bin jetzt in einem sehr streng eingezäunten und gehegten Raum der bildenden Kunst und insistiere immer sehr darauf, dass man die Diskurse, die sich natürlich an den Rändern vermischen, aber doch differenziert, nicht um einen elitären Kunstbegriff hochzuhalten, sondern um vor allen Dingen auch einem breiten Publikum zu erklären, was für eine Fotografie meine ich jetzt. Das ist was anderes, ich war gerade beim Radiologen, der hat mir dann ein Bild gegeben, das sollte ich meinem Arzt weiterleiten. Ich konnte das Bild nicht lesen, aber es war ein Foto. Und andere Fotos kann ich sehr gut lesen und ich muss mich fragen, warum kann ich die einen lesen und warum nicht die anderen? Und das ist eine Frage auch von Erziehung, von Bildverständnis. Und da muss ich ganz klar sagen, ich bin für das Experte, aber für das andere nicht. Und diese Aufklärungsarbeit ist, glaube ich, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, das ist mein Beruf, das für die Kunst zu tun. Und ich weiß, wo meine Grenzen sind.
Ja, ich würde vielleicht noch mal ein kleines bisschen auch das von der Marketingabteilung versuchen, etwas sozusagen da noch mal historisch zu differenzieren. Also diese Frage, die gestellt worden ist, ist natürlich eigentlich eine Frage, die wahrscheinlich so alt ist wie Photoshop. Ich glaube, das ist in der Amelunxen-Ausstellung damals auch schon gestellt worden, Fotografie nach der Fotografie. Also das ist eigentlich ich stimme dir hundertprozentig zu, das ist sozusagen dieser 1991 ist der Punkt und ab dann ist es eine stetige Entwicklung. Alles, was wir jetzt mit KI erleben, ist lediglich eine sozusagen, jetzt haben es alle verstanden. Ja, wir sind im Mainstream angelangt. Ne? Aber diese Diskurse laufen natürlich schon laufend. In der Daktaxa-Gruppe ist auch sozusagen dieser Fotografie-Begriff-Diskurs. Da ging es aber weniger, sozusagen seit 10 Jahren schon Thema. Da ging es aber, und das möchte ich nochmal sagen, weniger darum, naja, wie wollen wir das nennen, sondern da geht es immer nur darum, wie wollen wir das denn verstehen? Wollen wir das, was mit Photoshop gemacht wird oder mit Fotogrammetrie gemacht werden kann, wollen wir das denn noch als Fotografie verstehen? Und wenn wir jetzt ein Bild sehen, ist das für das Bild wichtig, ob das KI generiert ist oder ob das dokumentarisch gemacht ist? Und das ist 100% wichtig, weil wir sonst das Bild nicht verstehen und weil dann ansonsten alles zusammenbricht. Das fand ich sehr eindrücklich gestern, Roland, bei deinem Vortrag gestern, Tankman. Man muss wissen, ob das Selfie von dem Tankman KI generiert ist. Und wenn man das nicht weiß, dann bricht sozusagen alles an Konstruktion, ja, wir konstruieren unsere Identität auch über diese Bilder, dann bricht das zusammen. Das heißt, da sind schon da sind schon ein paar Sachen drin, über die man so reden müsste. Und da würde ich dich noch mal gerne fragen, wie siehst du das in der Kunst? Du hast jetzt gesagt, in der Kunst ist das nicht so relevant, aber für mich ist es zum Beispiel bei den, wir nehmen mal jetzt eine sozusagen Arbeit, die über allem erhaben ist, die Arbeit von Andreas Gorski. Für mich ist es immer sehr relevant gewesen zu wissen, ist das jetzt tatsächlich ein dokumentarisches Bild? Bezieht er sich noch auf einen Ort, zum Beispiel bei dem Tour de France Bild? Oder ist das eine konstruierte Tour de France? Das war für mich immer ein entscheidender Unterschied. Und da würde ich dich mal fragen, wie du das siehst, ob du das jetzt in der Kunst, nicht im Bildjournalismus, da ist das ganz klar unethisch, zu photoshoppen. Aber in der Kunst, wie schätzt du das ein? Vielleicht an dem Beispiel von dem Gorski, aber vielleicht hast du auch bessere.
Ja, ich würde sagen, das ist mir vollkommen egal. Weil wenn ich das nicht tue, dann vermische ich wieder die Ebenen. Dann bin ich wieder im Fotojournalismus, beziehungsweise dann habe ich den Anspruch, ob es denn wirklich so war. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich wirklich nicht. Wenn ich ein Altdorfer Gemälde sehe über den 30-jährigen Krieg, dann weiß ich auch nicht, ob das wirklich so war. Und das ist auch nicht meine Fragestellung, die ich an das Bild herantrage. Und bei Gorskis Tour de France Bild ist es mir auch egal, weil ich werde nicht gehen und schauen, wer hat das gelbe Trikot an und werde dann hinterher in der Ergebnisliste der Tour de France schauen, ob das denn auch wirklich stimmt. Und wenn es nicht stimmt, ja. So what? Das ist nicht die Frage,
doch,
die ich an das Bild habe.
Ja. Ich würde dir bei Gorski sogar noch zustimmen, aber ich würde das mal zuspitzen. Wir haben gestern bei Tisch sozusagen nochmal diskutiert über einen amerikanischen Fotografen, in Anführungsstrichen Fotografen, der mit KI arbeitet. Und der hat generiert, das haben vielleicht einige von Ihnen gesehen in European Photography, synthetische Bilder von kubanischen Flüchtlingen, die sozusagen in diesen Rettungsbooten sitzen. Und ich habe argumentiert, dass mich das erschüttert an der Stelle und dass ich finde, dass sehr wohl wichtig ist, ob echtes Leid hinter diesen Bildern steckt und ich eine echte Empathie empfinden kann oder ob ich ein verzerrtes Bild von, ob mir ein verzerrtes Bild von KI-generiertes Bild von menschlichem Leid, so eine Art Katastrophentourismus und dann noch KI-generiert gegenübersteht. Und das würde ich 100% anders bewerten. Da sind wir jetzt noch nicht. Ist das vielleicht ein interessantes Bild oder nicht? Aber erstmal würde ich sagen, nein, das ist mir tendenziell unangenehm. Da würde ich dich noch gerne mal an diesem, wie gesagt, bei Gorski kann ich dir folgen. Stimme dir sogar zu, glaube ich. Mir ist das auch relativ egal. Aber jetzt an so einer Stelle, das ist ja nochmal dann eine Steigerung. Also wie würdest du das bewerten?
Also ich glaube, du folgst mir deshalb bei Gorski, weil bei Gorski ist von vornherein klar, dass wir da innerhalb eines Kunstdiskurses sprechen. Bei dem Beispiel, was du jetzt gerade lieferst, oder auch bei dem Beispiel gestern vom Tankman, ist das nicht klar. Und da kann ich deine Empathie verstehen. Wenn ich das Bild, was du gerade beschreibst, von der Person, die du jetzt nicht nennst, in einer Kunstinstitution, in Klammern gesagt, die ich ernst nehme, zeigst, oder rezipierst, dann habe ich da eine ganz andere Einstellung zu. Deswegen, da ist meine Empathie dann begrenzt, dann frage ich nach bildnerischen, bildhistorischen, kompositorischen oder anderen Fragestellungen, dann interessiert mich, knallhart gesagt, diese Fragestellung überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn ich dieses Bild, von was du gerade beschreibst, am morgendlichen Frühstückstisch in der Zeitung sehe, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Dann bin ich bei dir. Aber dann ist es wiederum nicht im Kunstdiskurs. Und das ist, glaube ich, da die entscheidende Frage. Und um auf dich konkret auch zu kommen, wenn ich dich oder deine Bilder unten in der Ausstellung sehe, dann habe ich kein moralisches Problem, wie mit Hühnern oder mit Tauben umgegangen wird. Das ist für mich nicht das Problem. Es könnte ja sein, dass es irgendwie eine Züchtung sei oder so, nicht? Das kennen wir ja. Gab es ja in den 90er Jahren auch Dolly, das geklonte Schaf oder so. Ja, das ist nicht meine Fragestellung dann.
Wenn dann auch der Spiegel gegen uns ist, ja, dann sind wir im echten Leben auch echt und
in der Spiegel. Ne? Ja. Also Spiegel, den Begriff würde ich jetzt nicht gewinnen, aber ich würde einfach sagen, dann sind wir im. Ach, Spiel, okay. Spiel, ja.
Entschuldigung,
die Dame haben den Vorteil.
Ladies first.
Ja, danke. Ich wollte auch nochmal, oder fiktionale Ebene könnten wir ja auch sozusagen synonymisieren zum Spiel. Danke, Stefan, war ein interessanter Vortrag. Ich habe tatsächlich immer Schwierigkeiten damit, diesen Kunstbegriff so eng zu gärtnern, wie du das tust. Also deine Institution und als Vertreter der Institution, in der du auftrittst, das ist ja klar, dass du sozusagen hier auch gewisse Pfründe hast, die du verteidigen musst. Nö. Aber ist es denn wirklich so, ist es denn wirklich so, dass das so unglaublich irgendwie klar voneinander zu trennen ist, wie du tust, die Diskurse, die Materialien, die Materialien, die sozusagen vom Netz in den Ausstellungsraum diffundieren, die auf der anderen Seite vom Ausstellungsraum ins Netz diffundieren, die auf unterschiedlichen Plattformen gezeigt werden, die uns ganz unterschiedlich eben auch begegnen können, wo sozusagen nicht immer dieses imaginäre Label Kunst dran klebt, beziehungsweise wo man sich einfach als Rezipient ganz individuell zu verhalten muss und eben sich fragen muss, wie und in welchen Kontexten rezipiere ich das gerade? Um ein Beispiel zu nennen, ich schreibe gerade über die Arbeit von André Steinbach, Figur 1 und 2. Und das Gute an dieser Arbeit finde ich, dass es immer sehr unklar ist, wie er diese Figuren, in welchem rezipierenden Kontext er diese Figuren sozusagen stellt. Weil wir als Betrachter müssen uns immer fragen, sehe ich jetzt diese Figur als, ja, Pressefotografie, als Werbefotografie, als, ne, also das ist ja das Tolle an seiner künstlerischen Arbeit, dass er uns verunsichert in unserer Wahrnehmung dieser Figuren. Und dementsprechend bin ich mir nicht so sicher, auch fotohistorisch gesprochen, ob man das machen kann, weil sehr viel, was mal angewandte Fotografie war, wird jetzt als Kunst, ne, irgendwie Zielke oder keine Ahnung, irgendwie rezipiert. Ganz viele unterschiedliche journalistische Fotografie wird jetzt institutionell stark ästhetisiert, gezeigt und rezipiert. Also insofern wollte ich dich einfach fragen, wie kommst du zu dieser starken Trennung, die du hier verteidigst?
Ja, das ist natürlich, eine sehr reaktive Haltung, die ich hier einnehme, um etwas, ich würde nicht sagen zu verteidigen, ich glaube, man braucht keine Funde zu verteidigen, sondern ich versuche ein Feld zu definieren und eben im Unterschied zu anderen Feldern und das, wie gesagt, auf einer nicht hierarchischen Ebene zu machen. Aber ich würde dir vollkommen recht geben, es gibt Überschneidungsphänomene. Also so ein für mich immer das schlagendste Beispiel, wo ich auch selber meine Meinung geändert habe, ist zum Beispiel Wolfgang Tillmanns. Wenn man die Entwicklung seines Werkes anschaut, dann hat er ja nicht unbedingt in einem Kunstkontext begonnen und auch ganz gezielt nicht. Und heute sagen wir, das war so revolutionär und gesellschaftskritisch, wie er damals agiert hat, und haben das aber trotzdem jetzt eingemeindet in den Kunstkontext. Es gibt immer Grenzphänomene, Überschneidungsphänomene, und die sind sicher in der bildenden Kunst, in der Fotografie von allen Kunstmedien am stärksten. Das auf jeden Fall, weil, wie vorhin angedeutet, das ist historisch bedingt. Also das Weiß da ist auch von einem Maler gekommen, aber den würden wir oder die würden wir nie als Künstler rezipieren, weil wir an einer bestimmten Schulung auch durchgegangen sind. Da muss man im Fotografiebereich unheimlich viel noch nachholen und da das fotografische Feld so groß ist, also schon allein in Deutschland gibt es ja schätzungsweise 83 Millionen Fotografinnen, wird das nie vollkommen zu klären sein. Aber ich muss schon als Vertreter einer Institution, jetzt komme ich doch wieder auf den Punkt zurück, schon klären, warum ich etwas in einem Kunstmuseum ausstelle und nicht irgendwo anders. Insofern ist mir diese Differenzierung, ich würde nicht sagen Trennung, aber Differenzierung schon sehr wichtig.
Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Wenn wir über Allgegenwert oder Ubiquität der Bilder sprechen, auch der fotografischen Bilder, also mir leuchtet diese Position aus Sicht des Kunstmuseums absolut ein. Wenn wir jetzt mal bei dem Altdorfer bleiben, also wenn man ins Museum geht, hat den gesehen und geht nach Hause, ist klar, da ist er nicht. Der ist nicht allgegenwärtig. Wenn wir ins Museum gehen und sehen eben eine KI-generierte Fotografie oder ein digitales Bild mit ein KI-generiertes digitales Bild mit Anteilen von Fotografie, dann ist das im Museum für uns Kunst und wir gehen nach Hause und erleben aber Fotografien dieser Art im Alltag wieder. Und für mich ist das, diese Gedanken sind noch für mich neu, sie sind noch nicht zu Ende gedacht, aber ich äußere sie jetzt trotzdem mal. Das ist für mich ein bisschen eine andere Situation und ich möchte deswegen nachfragen, wie Sie im Museum mit dieser Allgegenwart der Bilder, die sich hier neu formiert, umgehen hinsichtlich der Vermittlung. Also die Kunstrezeption und der Museumsgenuss sind das eine, aber diese Frage der Bildkompetenz stellt sich mir, der Aspekt der Materialität im weitesten Sinne ist ja schon angesprochen worden, stellt sich mir eben doch. Und was gibt man eben den Besuchenden mit nach diesem Kunstgenuss?
Ist jetzt, also mit dem Genussbegriff kann ich überhaupt nicht viel anfangen. Das ist jetzt irgendwo eine allgemeine, aber dann auch wieder sehr spezielle Frage. Für mich ist, wenn ich mich mit Fotografie im Museum beschäftige, Vermittlung das zentrale Tool. Also ich bemerke das auch an meiner eigenen Tätigkeit, dass ich immer stärker Vermittlungsaspekte in meine Arbeit einbeziehe. Und ich bin gerade dabei, am Dienstag eröffnen wir eine Ausstellung zur Fotografie der Moderne, also nur 20er, 30er Jahre, schon 100 Jahre her. Da ist ein ungeheures Erklärungsbedürfnis da. Wir denken ja alle, ach, das sind so diese kleinen Schwarz-Weiß-Bilder, das verstehen ja alle Leute, aber die Leute haben überhaupt keine Voraussetzungen. Also weil sie auch, und das ist ein Punkt, was ich bei Andys Podcast auch sehr gut finde, was er sehr stark betont, da wir überhaupt keine Schulung, also keine Erziehung des Auges haben, das uns schult, bestimmte historische Formationen. Das erkennen wir vielleicht noch im Bereich der Architektur, weil sie uns alltäglich begegnet, aber das ist im Bereich der Fotografie eigentlich total unterentwickelt. Und natürlich ist mir auch daran gelegen, zu erläutern, wie ich zu bestimmten, durch welche Techniken ich zu bestimmten bildlichen Hervorbringen komme. Das ist ein Phänomen, allerdings, wo ich auch immer der Meinung bin, das müsste man auch in der Malerei machen, weil ich glaube, 95% von den hier Sitzenden hat noch nie eine Leinwand grundiert. Und das ist ein Punkt, den möchte ich eigentlich auch verstehen, wenn ich so ein Bild, so ein Gemälde von Altdorfer vor uns sehe und auch die ganzen Fragestellungen, was ist das für ein Träger und so, das sind ja alles historische Dinge, die ich auch bei einer beim geschulten Sehen auch verstehen möchte. Und die Fotografie ist insofern verführerisch, weil wir alle glauben, wir wissen, wie das so entstanden ist. Durch die neuen Technologien ist das nicht mehr der Fall, aber das ist auch nur eine Frage der historischen Entwicklung. Also ich meine, mein Sohn hat auch schon Photoshop auf seinem Rechner. Ja? Das ist jetzt gerade mal 30 Jahre alt und in ein paar, also meine Kinder machen auch, nutzen ChatGPT zur Erledigung von Hausaufgaben. Nicht? Das sind Programme, die sind erst ein paar Monate auf dem Markt. Das Verständnis von Techniken für die Generierung von Bildern ist etwas, was man berücksichtigen muss, ganz klar. Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig beantworten habe. Die Technik ist gar nicht das Problem.
Ja, sondern nee. Im Grunde ist es, wenn man von der Allgegenwart spricht, auch eine Frage der Bildkompetenz.
Genau.
Und
genau.
Der Technikinkompetenz, die eben dazu führen kann, dass man diese Bilder nicht einzuordnen weiß.
So ist es, ja. Und auch so Aspekte jetzt in anderen Bereichen, das ist gestern ja auch angesprochen worden, wenn ich jetzt mal über den Tellerrand der Kunst hinaus gucke, das tue ich ja auch manchmal, also zum Beispiel beim Zeitunglesen oder so, so Bildforensik oder solche Sachen, die sind natürlich auch extrem wichtig. Allerdings im Kunstbereich dann wiederum weniger.
Gut, letzte Frage, weil wir ragen jetzt ja auch schon in dieses Podiumsgespräch so rein. Da werden wir um 14 Uhr nochmal.
Genau, also alle teasern gerade perfekt unser Podiumsgespräch um 14 Uhr.
Ist das so geplant, Martin, oder was war los jetzt? Aber perfekt. Wollen wir die eine Frage noch machen?
Sagen, vielleicht kann man ja auch Geschichten, historische Bilder neu erfinden. Viele Zeitzeugen gab es ja, jetzt hat man ja die Eingabe über Prompts. Ich kann ja Bilder neu machen. Das Tankbild ist jetzt neu, aber jeder weiß, worum es geht. Warum ist es. Ist auch legitim. Warum muss ich nur das eine Bild zeigen, was damals entstanden ist, weil es nur einen Fotografen gab, der eine Kamera hatte und das immer wieder publiziert wird? Geschichten basieren darauf, dass sie erzählt werden. Ich kann auch diesen Wahrheitsgehalt nicht nachprüfen, aber ich glaube, die Sache kommt neu raus. Und wenn das Gedächtnis oder die Kontextualisierung darüber verloren geht, weil wir alle schon nicht mehr da sind, dann macht es auch eigentlich fast gar keinen Unterschied, ob jetzt das KI-generierte Bild da ist oder das andere, was diesen Moment zeigt.
Ja, wir kommen alle zur Podiumsdiskussion. Ja,
bitte. Also darüber kann ich als Kunsttheoretiker nichts sagen, nur als Mensch. Und als solcher trete ich jetzt vom Podium ab.
Danke, vorsichtig.
Dann sagen wir erstmal Danke.
Ja, vielen Dank.
Also besser kann man doch ein Symposium nicht beenden, wie ich finde. Und die Podiumsdiskussion ist auch schon angeteasert. Die folgt natürlich hier auch im Podcast direkt demnächst. Weitere Informationen zum Fotokurator Stefan Gronert findet ihr unter www.sprengel-museum.de und den bereits angesprochenen Blog findet ihr unter foto-kunst-theorie.de. All diese Informationen sind natürlich selbstverständlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, zu Stefan Gronerts Blog habe ich im Mai 2020 tatsächlich ein kurzes Statement geschrieben, das ich hier nochmal zitieren möchte. Dieser Blog zeichnet sich nicht nur durch sehr geistreiche Beiträge aus, sondern auch durch einen Stefan Gronert, der durchaus provokativ mehr als einmal das eine oder andere Wort ergreift über aktuelle Ausstellungen, Festivals, Veröffentlichungen und so weiter zum Thema Fotografie, fotografische Bilder und ihrer künstlerischen Daseinsberechtigung. Ich finde, das Letzte ist besonders wichtig. Das habe ich tatsächlich im Mai 2020 geschrieben. Ja, lasst ein Abo da beim Podcast-Anbieter eurer Wahl, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Deezer oder Podigy. Denn nur wenn ihr meinen Podcast abonniert, dann bekomme ich eine Rückmeldung, dass ihr meinen Podcast gern hört. Ich danke euch schon mal jetzt dafür. Abonniert auch gern unseren Festival-Newsletter, damit ihr in meinem Universum immer auf dem Laufenden seid. Schaut auf unsere Websites, folgt uns bei Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. unter www.festival-fotografischer-bilder.de und unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Ja, und wer Fragen oder Anregungen hat zu den Themen, die wir hier besprechen, der kann mir eine E-Mail schicken unter podcast@fotografie-neudenken.de. In diesem Sinne, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie Neudenken, der Podcast.